At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Stell dir vor, du stehst in einer Halle voller flackernder Leuchtstoffröhren. Dann erscheint dein Chef auf der Bildfläche und sagt dir, alles auf LED umrüsten, bis morgen. Klingt einfach? Denkste. Denn plötzlich tauchen Fragen auf. KVG, VVG, EVG, Starter oder kein Starter? Und warum verläuft die Leitung eigentlich von oben nach unten? Aber keine Sorge. Heute klären wir genau das alles auf. In dieser Folge bekommst du das komplette Umrüst 1x1 verständlich, praxisnah von deinem Teacher persönlich erklärt. Also schnapp dir den Kaffee, dreh die Lautstärke hoch und andiamo! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, meldet sich mit einer neuesten Podcast-Folge, mit dem Podcast, der die Welt der Elektrotechnik euch allen näher bringt. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise in der Industrie, im Handwerk, aber auch bei euch zu Hause. Abonniert jetzt den Kanal, damit ihr keine neue Podcast-Folge verpasst. Holt euch auch oder tragt euch auch für mein Newsletter ein, damit ihr wisst, was im nächsten Monat alles an Folgen erscheint. Und natürlich auch jeden Mittwoch die Prüfungs- bzw. Rechenaufgaben aus dem Bereich Ausbildung und Meisterschule. Und das Thema der heutigen Podcast-Folge, das widme ich dem lieben Christian, der mir über das Kontaktformular meiner Website erstmal ein Feedback geschrieben hat und daraufhin mir auch eine Frage geschickt hat gleichzeitig. Also wirklich eine sehr, sehr wertschätzende Nachricht und die möchte ich euch auch gar nicht lange vorenthalten. Die Nachricht war so: Hey Giancarlo, tatsächlich habe ich an etwas Interesse, also ich lasse jetzt das Feedback gerade raus. Ich arbeite bei der Stadt und muss alle Leuchtstofflampen auf LED umrüsten. Und bevor ich jetzt hier auf den Rest der Nachricht eingehe, einfach mal für euch überlegen. Ihr müsst mal bei euch überlegen in der Stadt, wie viele neue Gebäude gibt es da, wie viele alte Gebäude gibt es da, wie viele sanierfähige oder beziehungsweise sanierbedürftige Gebäude gibt es da. Ich könnte meine Schule dabei zählen, ich könnte aber auch andere Gebäude, öffentliche Gebäude dazu zählen, wo wirklich noch mit alten Leuchtstoffröhren und mit teilweise Quecksilber gefüllt, kann ich da euch einen erzählen. Jetzt passt auf. Hier habe ich einige Fragen. Verschiedene Netzteile, KVG und so weiter und die Umrüstung auf LED, verschiedene Möglichkeiten und warum ist eine Leitung von oben nach unten geführt und oben N und L angelegt wird. Ich füge dir mal ein, also er hat mir ein Bild dazu geschickt, das zeige ich euch natürlich auch, wer den Podcast hier auf YouTube sich anschaut, also als Podcast. Diese Frage der Verdrahtung konnte mir noch niemand beantworten. Ich danke dir, Gruß Christian. So, und Christian, dein Chef hat auf jeden Fall schon mal eine gute Arbeit, eine gute Idee, aber auch eine längst überflüssige oder überfällige Entscheidung getroffen, nämlich Leuchtstofflampen gehören einfach ins Museum, meiner Meinung nach. Ja, also das ist ja nicht erst ein neues Ding, dass LED-Röhren draußen sind, aber gut, allein schon aufgrund der hohen Leistungsaufnahme und dem damit verbundenen Kosten. Ja, LEDs gehört nun mal die Zukunft und das hat mehrere gute Gründe. Denn Leuchtstofflampen brauchen beim Start ja diesen Hochspannungsimpuls. Und der kann bis zu 1000 Volt kann der hoch sein, um eben das Gasgemisch im Inneren dieser Leuchtstoffröhren zu ionisieren und die Lampe zum Leuchten zu bringen. Und das dauert zwar nur ein paar Millisekunden, aber zieht dennoch kurzzeitig mehr Strom als jetzt beispielsweise im Normalbetrieb. Und danach bleibt der Verbrauch zwar konstant, aber bei die Drosselspulen im Vorschaltgerät, die fressen natürlich weiter Energie, selbst wenn die Lampe schon brennt. Und natürlich sämtliche Quellen habe ich euch wie immer aufgerufen, auch unten verlinkt. Das heißt, wenn jemand irgendwie nachschauen möchte, wo ich meine Informationen her habe oder das nochmal genauer nachlesen möchte, vielleicht für einen Vortrag, vielleicht für eine Präsentation in der Schule, das ist jetzt ein Wink an Schüler, dementsprechend kann er da auch gerne mal nachgucken. Diese Quellen, die ich hier habe, sind verifiziert, dass da nicht irgendwie was drinsteht, was man nicht unbedingt nicht glauben kann. Okay, also so eine LED, wie schon gesagt, braucht im Gegensatz zu einer Leuchtstofflampe, einer herkömmlichen Leuchtstofflampe, bis zu 70% weniger Strom. Und während so eine Leuchtstoffröhre ja, ich sag mal, nach circa 8000 Stunden anfängt zu flimmern und dann ab danach schon gar nicht mehr geht, bei vielen zumindest, je nachdem wie viel Schaltzyklen auch, mit dem Starter, ihr kennt es vielleicht, tauschen wir mal den Starter, dann tauschen wir mal die Drosselspule. Die Drosselspule ist es fast nie, die kaputt geht, ist eher der Starter, aber trotzdem, die flackert dann, wie ein UFO vor der Notlandung, und so eine LED, die hält eben im Gegensatz dazu fast, also eher so das Fünffache, ja, bis Sechsfache, bis fast schon siebenfache, also die hält so um die 50.000 Stunden. So, 50.000 Stunden gegenüber 8.000 Stunden. Müsst ihr euch überlegen, was da wohl besser ist. Anschaffungskosten, Amortisationsrate und so weiter. Kommen wir aber gleich noch zu. Und dann haben wir natürlich noch, während so eine Leuchtstoffröhre beim Einschalten sich erstmal überlegt, ob sie überhaupt Lust hat, heute zu leuchten, ist halt so eine LED sofort da. Also wer kennt es nicht, wer vielleicht im Keller eine LED hat und vorher eine normale Röhre hatte, bei der Röhre war es dann so, da hast du eingeschaltet, dann blüm, blüm und dann ist es angegangen. Oder aber auch nicht und dann musstest du nochmal ausmachen, nochmal anmachen, wieder zünden, wieder kurzzeitig 1000 Volt. Ihr erinnert euch an diese 1000 Volt, kein Problem, wir rechnen das gleich mal zusammen. Also, wir nehmen uns nämlich jetzt mal, weil die Leuchtstoffröhre hat ja auch noch den Nachteil, die muss ja auch erstmal warm werden, bis die erstmal so hell ist wie die LED. Die LED ist einfach sofort da. Ja? Einmal nicht zünden und einmal sofort das Licht da. So, zwei große Vorteile plus der dritte Vorteil, wie gesagt, dieser Energieeinsparprozess oder dieser Effekt. Nehmen wir uns mal als Beispiel 10 Röhren, also alte, konventionelle Röhren und neue LED-Röhren. Und wir sagen, okay, diese 10 Röhren sind 8 Stunden im Betrieb, 365 Tage. Und da habe ich euch natürlich ein kleines Rechenbeispiel rausgeholt. Wenn man jetzt sagt, okay, die Leuchtstoffröhren, ja, die alten, haben jetzt nicht die 58, also ich kenne sie noch mit 58 Watt, es gibt ja auch bessere, die haben dann nur noch in Anführungszeichen 36 Watt. Das macht natürlich eine gesamte Leistungsaufnahme für die 10 Röhren, 10 mal 36, hängst den 0 hinten dran, hast du 360 Watt. Im Vergleich dazu 18 Watt LED-Röhre, habe ich zum Beispiel auch bei mir verbaut, im Wohnzimmer mehrere, da hast du 10 mal 18 Watt, 180 Watt Leistungsaufnahme. Tolle Sache, hast du nur noch die Hälfte der Leistung, führt denselben Effekt, es ist im Prinzip, macht es ja nur Licht. Ich erinnere mich, mein ehemaliger Nachbar, der Abdullah, Grüße gehen raus, wenn er das hier vielleicht hört, einer der besten Elektriker, die ich so kenne, der hat mir erzählt gehabt, ja, beim Zahnarzt oder bei irgendeinem Doktor hat der Lampen verbaut für unheimlich viel Geld und ich habe ihn dann gefragt, jetzt über 1000 Euro pro Lampe, was macht denn die Lampe, kocht die, putzt die? Macht die seinen Abwasch, macht die seine Wäsche? Nee, die leuchten ja genauso wie alle anderen auch. So, und hier bei dem jetzt ist es im kleinen 10 Röhren, okay, halbe Leistungsaufnahme für denselben Effekt, aber hey, warum soll ich denn mehr bezahlen für dasselbe Produkt? Würdet ihr ja nirgendwo anders auch nicht machen wollen. Ja, freiwillig zumindest nicht. So, okay, dann nehmen wir mal jetzt an, wir haben jetzt diesen täglichen Energieverbrauch, ich habe euch ja gesagt, 8 Stunden, die 10 Röhren im Betrieb. Macht also schon mal 8 Stunden mal 360 Watt für die Röhren, für die Standardröhren. Und dann kommen wir auf 2,88 Kilowattstunden. Nur für die 10 Röhren für 8 Stunden, also ein Arbeitstag. So, bei den LEDs haben wir natürlich die Hälfte mit 1,44 Kilowattstunden pro Tag. So, also halbe Leistung, halbe Kilowattstundenzahl. Ihr wisst, ihr erinnert euch vielleicht an die Strompreise bei euch selber, könnt ihr mal selber gerne durchrechnen. Ich zahle aktuell 28 Cent die Kilowattstunde, also könnte ich mir sagen, okay, bei 1,44 komme ich so auf meine 30, 33, 34, okay, sagen wir mal 42 Cent, wenn man jetzt 1,5 Kilowattstunden nehmen würde, ja. So, würde ich dafür bezahlen für 8 Stunden, dass nur die Lampen in Betrieb sind, dass nur Licht da sind, bezahle ich schon mal meine 42 Cent. Bei dem anderen würde ich natürlich mehr bezahlen. So, jetzt geht's aber weiter. Ich habe ja gesagt, das sind so Centbeträge. Ja, aber pro Tag, das läppert sich ja. Es ist ja im Prinzip, erstmal ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber Kleinvieh macht ja auch Mist. So, okay, wir nehmen jetzt den jährlichen Energieverbrauch, das heißt diese 2,88 Kilowattstunden von den Röhren, die nehmen wir jetzt mal 365 Tage. Also das ganze Jahr über wird da gearbeitet. Sagen wir mal früh, spät, Nacht, ist ja egal. Ob es Dreischicht ist, ob es Einschicht ist, aber wir zählen jetzt nicht Ramadan dazu. Die einen arbeiten an Ramadan nicht, die anderen arbeiten an Weihnachten nicht. Das wär für mich fair. Ich weiß, der ein oder andere hört jetzt gerade zu, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine. Auf jeden Fall 2,88 Kilowattstunden mal 365 Tage kommen wir auf 1051,2 Kilowattstunden im Jahr. Und diese 1051 Kilowattstunden habe ich jetzt mal mit dem Durchschnittspreis gerechnet, also mal die 30 Cent. Und mit den 30 Cent komme ich dann bei den normalen Röhren auf 315,36 Euro alleine dafür, dass die Lampen laufen. So, und bei den LEDs müsst ihr das Ganze im Prinzip nur halbieren, dann seid ihr auch bei 157 Euro. Ihr wisst ja, in der Industrie, ich habe damals in der Heizungsindustrie gearbeitet und da dachte ich mir, ey, für die Stromrechnung, was der hier hat, würde ich gerne mal arbeiten. Ja, schon irgendwo geil. Aber nichtsdestotrotz, allein 315 Euro dafür, dass Lampen laufen, dass Licht da ist. Wenn ich das Ganze halbieren kann durch eine kleine Investition, ja, also ich habe jährliche Einsparung von über 150 Euro, nur Licht. Und das ist ja jetzt nur die eine Halle mit 10 Lampen. Jetzt überlegt mal die komplette Stadt, was der Christian auszutauschen hat. Da jede Röhre, da sind nicht nur 10 Röhren, aber die laufen auch ihre 8 Stunden. Dann kann man sich schon mal wirklich mal durchrechnen im Kopf, so locker mal überschlagen, auch für 20 Lampen, für 30 Lampen, 40, 50, 60 Lampen. Und in den Städten, da wird lange, lange oder da wird bis heute geschlafen, ja, weil es geht ja immer um andere Sachen. Warum sollen wir denn irgendwie modernisieren? Meiner Meinung nach müssten wir unsere Netze, nur da traut sich keiner dran an die Netze. Ja. Mein Vergleich, was bei dem Netzausbau ist, finde ich, also ihr könnt mir da gerne widersprechen, könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Autobahn, wo auch ein Streckenabschnitt neu gemacht werden muss. Dann wird eben dieser Streckenabschnitt jetzt gerade mal blockiert, da wird eine Sperre gemacht und wird gesagt, okay, diese 10 Kilometer machen wir jetzt neu. Und wenn wir die 10 Kilometer neu gemacht haben, dann wird die Straße wieder freigegeben. Dann ist aber die Straße neu und wir haben erstmal die nächsten 10, 20 Jahre Ruhe, wenn das vernünftig gemacht wurde. Könntest du beim Netz per se ja auch machen. Ja, da musst du einfach auch mal sagen, Leute, ihr habt heute, müsst ihr mal ein bisschen Strom sparen und wir schalten euch mal den Saft für 2-3 Stunden ab, weil wir da jetzt Wartungsarbeiten machen. Und dann holst du dir ein paar Leute, machst es ganz schnell mit gezielter Planung. Aber gut, dieses Know-how, das verlässt eher unser Land und wir holen uns was Schlechteres rein, aber das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, Umstieg auf LED-Röhren macht Sinn, Christian, und du hast es jetzt gerade anhand von Zahlen gehört, wie sinnvoll das Ganze ist, ja. Also durch den Umstieg von LED-Röhren kannst du, wie gesagt, schon jährlich über 50% des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Kosten natürlich einsparen. Klar, der Christian kostet jetzt im ersten Moment erstmal Geld und auch die neuen Röhren, das muss ich erstmal amortisieren, aber ey, das holst du so schnell wieder rein, das ist der Wahnsinn, ja. Und zudem bieten natürlich die LED-Röhren weitere Vorteile wie die erwähnte längere Lebensdauer und den Verzicht auf eben gesundheitsschädliches Quecksilber. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Technik, weil der Christian hat ja gefragt, hey, ich will jetzt nicht nur was wissen über den Stromverbrauch oder wie sehr sich das lohnt und so weiter, dass er Argumente auch hat, dass wenn er als Mitarbeiter der Stadt irgendwo hingeht und die sich fragen, warum macht er das denn jetzt, die Lampen laufen doch, muss er ja auch irgendwo dem Kunden verkaufen können oder zumindest den einen oder anderen, wen es interessiert, kann er meine Podcast-Folge empfehlen. Er sagt dann, hier, hör doch mal da bei Giancarlo the Teacher beim Elektrotechnik-Podcast rein und abonniere mal seinen Channel, damit du was dazu lernst. Fände ich auch ganz witzig, wenn der ein oder andere das von euch so machen würde. Könnt ihr mir gerne mal eine Nachricht oder in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht genau das auch mal gemacht habt. So, ich habe jetzt keinen Bock mit dir zu diskutieren, hör mal da rein. Ich möchte auf jeden Fall jetzt mit euch mal drüber reden, über die Technik, ja, also, denn beim Umrüsten, da muss ja der Christian, wie eingangs schon erwähnt, ja wissen, welches Netzteil, also welches Vorschaltgerät bei der aktuellen Röhre im Spiel ist. Und es gibt da nämlich drei Arten. Und da geht's erstmal ganz easy los. Ich weiß gar nicht, ob das die Azubis heute noch überhaupt kennen, weil die meisten sagen sich, wer macht das denn heute noch? Warum soll ich denn die alte Technik lernen? Kurz dazu, bevor ich euch jetzt sage, konventionelles Vorschaltgerät. Bei meinem Papa in der Firma, Gießerei, die haben von Rheinmetall einiges an Aufträgen bekommen. So, und wenn Rheinmetall eine ältere deutsche Firma fragt, dann ist natürlich da Geld im Spiel. Jetzt aber haben die da Maschinen in dieser Firma, die laufen nicht mit Windows 10, die laufen teilweise mit Windows XP, weil die Software wurde nicht erneuert, weil gesagt wurde, hey, es funktioniert ja noch. Erst wenn es knallt, wenn es brennt, wenn das Zeug alles abraucht, dann wird über Investitionen nachgedacht. Aber nicht, dass das irgendwie parallel passiert. Das heißt, dass ich zwei Maschinen parallel laufen lasse, bis ich die alte dann abschalten kann oder zumindest die Software und dann immer mal wieder Tests durchführe, wenn, ich sag mal, Betriebsferien sind oder so, dann könnte man ja die zwei Wochen dafür nutzen, um mal zu schauen, hey, wie läuft's denn mit der neuen Software? Ich habe da Ingenieure, ich hole die da rein, die spielen die neue Software, neues Programm, neue Windows-Version und dann müsste es eigentlich funktionieren. Es wird aber so nicht gemacht in Deutschland. Ja, es wird erst was gemacht, wenn es wirklich knallt. So, und jetzt habe ich das Gleiche mit S5. Ihr kennt Siemens Step 7, ihr kennt TIA Portal. Alles schön und gut. Die Azubis sagen sich, ja, das ist doch State of Art. Aktuell auch schon alt. Ey, ich habe das schon vor 10 Jahren, habe ich schon mit TIA Portal programmiert. Aber Step 5, ich kann es, ich habe es gesehen. Wenn ich mich einarbeite, kann ich es natürlich noch besser. Mein Papa hat gesagt, die haben einen einzigen in der Firma, der das kann. Und dem küssen die Füße. Dem tragen die alles hinterher. Die Tasche tragen sie ihm hinterher. Die massieren den. Die fragen dem, wie es geht. Die holen dem einen Kaffee. Weil das ist der Goldjunge. Wenn der uns kaputt geht, dann geht es der Firma schlecht. So müsst ihr euch das vorstellen. Das sind die Fachkräfte, die wir brauchen. Und nicht irgendwelche Leute, die, was weiß ich was, hier Steuern kassieren wollen oder sich die Zähne machen lassen wollen. Ja, nur mal so by the way. Aber gut. Jetzt zu diesen drei Vorschaltgeräten. Deswegen will ich aber, worauf ich hinaus wollte, ja, dieses konventionelle Vorschaltgerät. Das ist das erste Vorschaltgerät, was wir uns heute angucken. Und das konventionelle Vorschaltgerät gibt es, wie gesagt, immer noch ganz, ganz oft verbaut. Deswegen solltet ihr verstehen, was das macht. Also das KVG kurz, kannst du dir vorstellen wie eine alte Taschenlampe mit einer Glühlampe und Batterien. Aber anstatt, dass du einfach auf den Knopf drücken musst, brauchst du einen extra Hebel, damit die Lampe angeht. Also ziemlich umständlich. Willkommen in der Welt des konventionellen Vorschaltgeräts. Also so ein KVG. Jetzt mal für alle Technikinteressierten ganz kurz. Das besteht aus einer Drosselspule und einem Starter. So, und dieser Starter, der sieht ein bisschen aus so wie eine Munition von einer Schrotflinte. Ja, kennt ihr so von den Filmen, so diese zwei roten Patronen da reingedrückt und ab dafür. Beim Einschalten liegt Netzspannung an der Röhre, aber das Gas darin ist noch nicht leitfähig. Und da kommt der Starter ins Spiel. Der schließt kurzzeitig den Stromkreis, erhitzt dabei die Elektroden an den Röhrenenden und dann öffnet er wieder. Dafür ist der Starter da. Ganz kurz macht er zu, dann wieder auf. Und durch die Selbstinduktion in der Drosselspule entsteht dann eine hohe Zündspannung bis zu 1000 Volt, die das Gas ionisiert, also leitfähig macht und den Lichtbogen dann startet. Ja, das ist dann immer dieser kurze Moment, ihr seht das vielleicht bei Röhren, die gar nicht mehr funktionieren, da seht ihr das an den Röhrenenden, da seht ihr immer dieses so ein bisschen rot, rötlich, ja, dass da versucht wird zu zünden, aber ja, entweder Gas nichts mehr, Drosselspule nichts mehr oder eben Starter hin. Ja. Und danach, nachdem das gestartet wurde, weil jetzt ist ja die Selbstinduktion ja sau hoch durch diese 1000 Volt, das passiert aber nur ganz kurzzeitig. Danach begrenzt die Spule den Stromfluss der Röhre. Das heißt, kurz beim Zünden sauhohe Spannung und danach begrenzt die Spule. Deswegen Drosselspule. Und jetzt nochmal ganz kurz für jeden, der sich darunter weniger, sage ich jetzt mal, vorstellen kann. Dieses Vorschaltgerät ist, ich sag mal, wie der alte weiße Mann unter den Vorschaltgeräten. Ja? Er braucht nämlich noch einen Starter, so eine kleine, wie gesagt, runde Kapsel, leere Patrone von einer Schrotflinte, so könnt ihr euch das wirklich vorstellen, aus den 80ern. Und die Braucher, als erstes schaltest du ja die Lampe mit einem, jetzt ist mir mein Starter hier runtergefallen. Die brauchst du als erstes natürlich, um die Lampe mit einem Schalter an der Wand anzuschalten. So. Der Starter schickt dann mehrmals einen kleinen Stromimpuls zur Leuchtstoffröhre. Also kannst du dir vorstellen, als würde er sie kitzeln und sagen, Junge, wach auf, du faules Stück, und mach was zu essen. Ja, so könntet ihr euch das vorstellen, ja. Und dabei erwärmt sich das Gas in der Röhre, ja, ionisiert, also wird leitend und fängt dann an zu leuchten. Und dann, ja, dann braucht man halt den Starter eigentlich gar nicht mehr. Ja, er war wirklich nur für den Start da, deswegen Starter. Und wie gesagt, nur um die Lampe zu zünden, und danach wird er nutzlos. Also ist im Prinzip wie der beste Freund von einer Frau, der immer da ist, zuhört, Komplimente macht, aber ja, am Ende kommt er doch irgendwie nicht zum Abschluss. Das Problem von so einem KVG ist, es ist ineffizient, veraltet und verschwendet Strom. Also so ein Oldtimer, der noch läuft, aber längst durch so einen brüllenden Ferrari ersetzt wurde, ja, so ein V12. Klar, verbraucht er auch viel, aber umso neuer das Auto, umso effizienter ist das Ganze, ja. So ein Oldtimer, ihr wisst es, klar hat das seinen Charme. Und auch, finde ich, bei der alten Technik, weil wir werden gleich zu EVGs noch kommen, ist es so, das funktioniert lange. Ja, umso mehr Technik, mehr Elektronik da drin ist, mehr kleine Sensoren, mehr irgendwo mit einem Vorwiderstand und so weiter, da kann dir noch mehr kaputt gehen, umso weniger da dran ist. Oldtimer-Beispiel oder auch KVG im Gegensatz zu elektronischen Geschichten. Schau dir so eine Wärmepumpe an. Da sind auch ganz, ganz viele Sensoren dran. Und du hast immer, im Endeffekt hast du das Problem, die Wärmepumpe läuft nicht mehr, ja, nur weil irgendwo ein Temperaturfühler spackt, ja, der ein paar Cent kostet, aber deine Bude ist kalt, ja, und das kostet richtig Geld, wenn dann der Heizungsbauer / Elektriker vorbeikommen muss, um sich das Ganze anzuschauen, ja, also das ist mal so meine Überlegung immer dabei. Okay, also, Problem, KVG ineffizient, veraltet, verschwendet Strom. Der Vorteil bei KVGs, lieber Christian, ist aber ja der, dass du einfach eine LED-Starterbrücke, das heißt, im Prinzip sieht das auch aus wie so ein Starter, nur dass du halt im Prinzip so eine Brücke da drin hast. Hast jetzt nicht mehr die Elektrik da drin, sondern im Prinzip nur noch so ein Brückendraht, wenn du so möchtest, anstelle des alten Starters. Den kannst du da einbauen und fertig ist. Das heißt, die Röhren rausgedreht, neue LED-Röhre rein, Starter mit der Brücke rein, fertig. Also das ist easy going, wenn du das so austauschen kannst, hundertprozentig. Da schaffst du viele in der Stunde. Dann kommen wir aber zum nächsten Vorschaltgerät, und zwar das sogenannte verbesserte Vorschaltgerät oder kurz VVG. Ja? Hört sich jetzt erstmal kurios für den einen oder anderen an, weil verbessertes Vorschaltgerät, könnte man nicht alles, was in Elektrotechnik neuer ist oder etwa eine Technik verbessert hat, einfach verbessert nennen? Hier hat man es gemacht. Ja, hat man gesagt, okay, VVG, verbessertes Vorschaltgerät, ist nämlich im Prinzip wie das KVG, aber mit einem schicken neuen Anstrich. Das VVG ist ein modernisiertes KVG mit einem thermischen Starter dabei. So, was heißt es jetzt? Er arbeitet gleich, aber die Drossel hat einen verbesserten Kern für weniger Energieverluste, weil schon damals wusste man, okay, hey, da ist irgendwie mit dem Verlust der Drosselspule, ja, dass die viel Strom zieht, ist schon blöde. Da hat man sich gesagt, weißt du was, wir müssen das irgendwie verbessern, haben sich Ingenieure Gedanken gemacht. Das ist ja wie bis heute, wenn man sagt, wir versuchen irgendwie was Alternatives als besten Leiter für Silber zu finden oder aber eine Alternative für Kupferkabel oder Alternative für andere Energieformen. So, und der Starter ist hierbei dann nicht mehr, wird er gezündet, sondern ist elektronisch gesteuert und reduziert dadurch das typische Flackern beim Start. Ja, ihr kennt das ja, wenn ihr die Lampe startet, dann ist immer dieses, wie schon gesagt, dieses Bling, ja, und dann haben wir diesen Zündfunken erst und dann ist sie ja erst an. Und das sollte durch das VVG dann eben reduziert werden. Und dadurch sinkt natürlich auch der Energieverbrauch leicht. Aber die grundsätzliche Funktionsweise, sprich mit dem Starter, Drosselspule, Selbstinduktionsspannung und erst dann drosselt sie, bleibt dieselbe. Also das kannst du dir im Prinzip, kannst du dir das VVG vorstellen wie einen alten Plattenspieler aus den 80ern. Jetzt kommt jemand und baut ihm, also in diesen Plattenspieler, ein modernes Gehäuse mit LED-Beleuchtung ein. Aber unter der Haube spielt immer noch dieselbe Technik die Musik. Und so kannst du dir das VVG vorstellen, ja. Also technisch gesehen, nochmal, macht das VVG fast dasselbe wie das KVG. Ja, also es braucht immer noch einen Starter, um die Leuchtstoffröhre zu zünden, arbeitet mit einer Spule, um den Stromfluss zu regulieren, aber es ist etwas effizienter und brummt weniger, andere Eisenkern in der Spule, bringt aber trotzdem noch ein, ja, es ist immer noch ein Relikt aus einer Zeit, als Handys noch Antennen hatten. Aber, ich sag mal so, kurz gesagt, ein VVG ist so, als hätte man ein KVG zum Fitnessstudio geschickt. Ist etwas schlanker, moderner, aber es bleibt halt dieselbe alte Technik mit neuem Gewand. Aber auch hier, lieber Christian, kann man auf LED mit Starterbrücke umrüsten, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Also wenn du sowas wieder siehst, hundertprozentig, einfach nur alte Röhre raus, alte Starter raus, neue Starterbrücke rein und neue LED-Röhre rein. Hundertprozentig toll. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt, ja, und zu guter Letzt, da haben wir nämlich jetzt das elektronische Vorschaltgerät. Elektronische Vorschaltgerät, ja, jetzt ist der Punkt, die Wärmepumpe im Prinzip, ja. Das EVG, das ersetzt die Drosselspule durch Hochfrequenztechnik. So, es wandelt die Netzfrequenz, also diese 50 Hertz, in eine Hochfrequenz von 20 bis 60 Kilohertz, also 1000 Hertz, 20 bis 60.000 Hertz um. Und diese erzeugt eine gleichmäßige Entladung ohne Flackern und ermöglicht damit eine effizientere Steuerung des Lampenstroms, wodurch dann der Wirkungsgrad und die Lebensdauer der Röhre steigen. Und gleichzeitig entfällt der Starter, da das EVG die notwendige Zündspannung selbst bereitstellt. Und deswegen war auch schon vor 10 Jahren und länger das möglich, Röhren zu dimmen, weil man hier bei dem EVG einfach da mit Phasenanschnittsteuerung arbeiten konnte, indem man sagen konnte, hey, wir machen da mal ein bisschen was, wie du den Strom durchlässt. Ja? Und das kannst du dir, also jetzt so ein EVG, das kannst du dir im Prinzip vorstellen wie zwei Kumpels. Ja? Einer fährt gemütlich mit seinen alten Benziner rum, also KVG oder VVG, dreht langsam auf und braucht ein bisschen, bis er auf Touren kommt. Ja, jetzt mal übertrieben gesagt. Und der andere Kumpel hat halt einen Hightech-Sportwagen mit Turbolader, ja, EVG, der sofort auf 10.000 Umdrehungen pro Minute dreht. Aber wehe, du tankst da nicht V-Power rein. So kannst du dir das EVG vorstellen. Also das EVG arbeitet, wie gesagt, mit dieser Hochfrequenz. Das möchte ich nochmal an der Stelle erwähnen. Ja. Also er feuert die Leuchtstoffröhre mit schnellen elektrischen Impulsen an, statt sie langsam zu starten. Das meinte ich jetzt mit diesen 10.000 Umdrehungen. Und dadurch gibt es, wie gesagt, kein Flackern und die Lampe hält dadurch auch noch ein bisschen länger. Klingt mir teilweise ja auch so gut, diese Technik, solange du, lieber Christian, keine LED einbauen willst. Denn LEDs und EVGs sind, ich sag mal, wie Iren und Schotten oder Engländer und Schotten oder demokratische Parteien und die Grünen. Die vertragen sich einfach nicht. LEDs brauchen direkte Spannung. Aber das EVG, das schickt ihnen sein Hochfrequenzchaos. Und das Ergebnis hierbei ist, entweder geht die LED gar nicht an oder stirbt den ganz schnellen Tod. Also dann hast du die LED-Röhre einmal verheizt. Ja, und dann ist das zu erklären mit der Amortisationsrate schlecht. Also ich weiß nicht, ob es dir dann vom Lohn abgezogen wird. Ich hoffe, beim ersten Mal hast du noch einen Versuch frei. Aber wie gesagt, musst du ja vorher gucken, was hast du für ein Vorschaltgerät. Also kurz gesagt, Christian, wenn du eine EVG-Leuchte umrüsten willst, dann muss das Vorschaltgerät raus und die LED-Röhre direkt an die 230 Volt. Hast du einfach keine andere Möglichkeit. Und dann hast du mir ja dieses Bild geschickt. weil du ja gesagt hast, okay, warum wird die Leitung, also das ist jetzt erstmal das zu den EVG, KVG, VVG gewesen. Jetzt geht es ja darum, Christian hat ja auch gefragt, warum wird die Leitung eigentlich von oben nach unten geführt? Jetzt bei diesen LED-Tubes. Und warum liegt der Neutralleiter und der L, wie gesagt, oben? Ja, ich meine, klar, wenn man sich das Schaltbild anguckt, du hast die L, hast du eine Sicherung drin, du hast den N, hast du oben. Warum wird das eigentlich so gemacht? So, und das ist im Prinzip gar nicht so schwer. Stell dir vor, du bist Elektriker in den 50ern. Und damals gab es keine Akkuschrauber, kein fancy Werkzeug, ja, dass dir deine tägliche Arbeit so erleichtert hat, dass du mit dünnen Ärmchen und wenig ehrlichem Handwerkerschweiß dein täglich Brot verdient hast. Du hast nur Schraubendreher gehabt, die mehr mit Brecheisen als mit Präzisionswerkzeug gemein hatten. Und du hattest eine Regel: Alles, was mit Strom zu tun hat, sollte logisch und sicher sein. Ja, die Elektriker von damals, wirklich, das waren, ich weiß noch, wo der Begriff Kabelaffe und so weiter, ja, das wird ja heute schon gar nicht mehr benutzt, aber, ne, aber es geht im Prinzip erstmal wirklich um Physik und Sicherheit. Strom fließt nun mal, also wackelt, wir wissen ja, Wechselstrom wackelt hin und her, von L nach N oder zwischen L und N, das wissen wir. So, und wenn die Leitung von oben kommt, dann hängen keine unter Spannung stehenden Drähte runter. Pass auf. Das heißt, wenn du versehentlich an eine Leitung kommst, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass du einen Elektroschock abbekommst. Erinnerst du dich an die Regel im Schwimmbad? Spring niemals mit dem Kopf zuerst ins unbekannte Wasser. Hier ist es genauso. Man führt Stromleitungen immer von oben zu den Anschlüssen, damit unten eben keine Gefahr lauert. Jetzt für alle, die jetzt meinen, ja, aber bei einem Schaltschrank mache ich es doch anders. Ja, mit der Zuleitung im Schaltschrank, die wird ja oft von unten eingeführt, da scheint das im ersten Moment irgendwie widersprüchlich zu sein, ja, zur gängigen Praxis bei Leuchten. Aber das hat natürlich auch wieder logische Gründe. Und das möchte ich euch jetzt mal wirklich mal auf die Ohren bringen, beziehungsweise wirklich mal erklären, was es damit auf sich hat. Bei einem Schaltschrank, da hast du natürlich, wenn du das von unten einführst, eine einfache Verdrahtung und die Zugentlastung. Du hast die mechanische Sicherheit, also falls sich eine Leitung lösen sollte, fällt sie nicht auf andere spannungsführende Teile und verursacht damit keinen Kurzschluss. Das ist natürlich, das sind so Sachen, da hat sich bestimmt kein, also ich schwöre es euch, da haben sich wenigstens drüber Gedanken gemacht, oh, habe ich in der Ausbildung so gelernt und habe ich immer so gemacht. Nee, Leute, jetzt erkläre ich euch das mal, warum das überhaupt so ist, ja. Und der dritte Grund, ja, neben der einfachen Verdrahtung, mechanische Sicherheit, ne, mit den Kurzschlüssen und so weiter, ist auch die Flexibilität in der Verdrahtung, denn viele Schaltschränke sind ja mittlerweile so aufgebaut, dass die Klemmen für Außenleiter und Neutralleiter im unteren Bereich sitzen und damit können Leitungen kürzer gehalten werden und natürlich auch besser organisiert werden. Ja, jeder Azubi, der mir stolz seinen Schaltschrank zeigt, das sieht aus wie geleckt. Natürlich, ja, man hat sich auch irgendwo Gedanken gemacht, euch das Leben auch irgendwie einfacher zu machen. Im Endeffekt müsst ihr es trotzdem am machen, ne? Eine Leuchte, jetzt im Gegensatz zum Schaltschrank, die wird hingegen direkt ja an der Decke montiert und ist damit im Vergleich zum Schaltschrank ein offenes System. Würde nämlich die Zuleitung von unten kommen, könnte sie beim Öffnen der Leuchte unter Spannung hängen. Und das ist ein Risiko für Elektroniker und natürlich auch Elektromonteure. Das ist für alle ein Risiko, wenn da auf einmal was runterhängt, wo Spannung anlegen könnte. Denn ich habe euch ja schon öfter gesagt, der Elektriker, der Elektroniker, sorry, wenn ich das immer wieder so sage, mit dem Elektriker, der Elektriker, der Elektroniker, der stirbt nicht daran, dass er da oben ein Gewicht bekommt, ganz kurz, weil der hängt da nicht. Nein, nein, der steht ja auf der Leiter oder auf dem Steiger, kommt da dran, zuckt weg. Und in dem Moment, wo er wegzuckt, fällt er von der Leiter und bricht sich das Genick. Das ist es, woran die verrecken. Und nicht an dem bisschen Spannung, was da oben ist. Plus natürlich, was auch ganz, ganz viele nicht machen, wenn du ein Gewicht bekommen hast mit 230 Volt Wechselspannung, über Nacht geht es ins Krankenhaus. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wenn ich einen Praktikanten, ein Azubi oder auch ein Gesellenkollegen auf Baustelle habe, ja, egal, ob ich jetzt auf einer Baustelle bin und da ist noch ein anderer Elektrikerkollege, kenne ihn nicht, arbeiten heute mal zusammen, wir lernen uns kennen, gucken mal, was hat der andere für Kompetenzen, man tastet sich ja so ein bisschen ran. Trotzdem haben die 5 Sicherheitsregeln und unsere persönliche Sicherheit immer Vorrang. Und wenn einer von uns ein Gewicht bekommen hat, geht es über Nacht ins Krankenhaus. Das ist einfach so, weil eben du nicht weißt, was es für Auswirkungen auf dein Herz hatte und dann stehst du morgens nicht auf, wenn du dich hast nicht kontrollieren lassen und wenn du im Krankenhaus aber das Herz stehen bleibt, da hast du wenigstens die Kontrolle. Nur mal so. Okay. Der zweite Grund neben der Physik und der Sicherheit, warum der L und der N bei Lampenstromkreisen immer von oben auf die Lampe geführt werden, ist, jetzt packen wir noch die Normkeule aus, die DIN VDE 0100-520. Das sagt nämlich auch, dass Kabel möglichst von oben eingeführt werden sollen. Warum das Ganze? Der ein oder andere denkt sich vielleicht, natürlich hat die VDE was zu sagen, das sind ja auch Bürokraten. Aber falsch. Tatsächlich gibt es auch hier wieder gute Gründe, warum die VDE das macht. Ja? Einmal weniger mechanische Belastung auf den Adern. Stell dir vor, du hast ein Kabel, das von unten nach oben an eine Leuchte geht. Jedes Mal, wenn du das Gehäuse öffnest, könnte das Kabel sich ja verdrehen, knicken oder ziehen und irgendwann bricht es. Wenn das Kabel jetzt von oben kommt, liegt es sauber in der Führung und du minimierst das Risiko von Litzenbrüchen oder gelösten Klemmen. Das ist schon mal der eine Grund. Der andere Grund ist besserer Schutz vor Feuchtigkeit und Staub, also IP-Schutz. Vor allem im Außenbereich oder feuchten Räumen. Da macht es natürlich mega viel Sinn, dass die Kabeleinführung von unten, von oben erfolgt. Denn so läuft nämlich kein Wasser in die Leitungsführung rein und der IP-Schutz bleibt bestmöglich erhalten. Also kurz gesagt, die VDE-Norm hat nicht einfach Langeweile, sie schützt dich vor Kabelbrüchen, Feuchtigkeitsschäden und losen Adern, die irgendwann ein Feuerwerk veranstalten könnten. Und zu guter Letzt, warum die Leitung von oben nach unten geführt werden, ist zur Einfachheit in der Installation. Ich habe es auch schon ganz, ganz oft gesagt, dass Elektriker sind auch doof, wenn man so möchte, ja. Wir arbeiten mit Farben. So, wir wissen, der grün-gelb ist der Schutzleiter, wir wissen, der Neutralleiter ist blau. Außer jetzt, wenn klar, kann er auch mal zum Schalten benutzt werden, wenn jetzt nichts anderes da ist, da muss er aber gesondert gekennzeichnet werden und so weiter. Es gibt Momente, wo man den Neutralleiter auch schalten darf. Nichtsdestotrotz, wir wissen braun, schwarz, grau, die drei Außenleiter, wir wissen bei den Klemmen, wir wissen, was wir beschriften und so weiter, das ist ja unsere Welt. So, und wenn wir uns dann noch verlassen können, okay, Elektriker arbeiten oft nach einem Schema. Wenn die Leitung von oben kommt, gibt es einfach keine Verwechslungsgefahr, dann wissen wir, oh, Lampenstromkreis, wenn von unten, dann müssen wir, ist bestimmt für einen Schaltschrank. Also, lieber Christian, summa summarum, für dich mal hier kurz das LED-Umrüstungsguide. Erstens schaust du nach dem Netzteil. Also KVG, VVG, LED mit Starterbrücke, kein Problem. Hast du aber ein EVG, entferne das und direkt anschließen. Dann zweitens, die Verdrahtung bleibt wie sie ist. Das heißt Phase und Neutralleiter, also L und N, bleiben oben. Das ist sicher, logisch, korrekt. Und am Ende natürlich noch testen und Strom sparen. Ja? Also LED rein und ab dafür. Und natürlich auch das Lob kassieren. Hey, super, jetzt sparen wir Energie. Übrigens, kleiner Funfact am Ende dieser Folge noch. Und zwar wusstest du, dass Leuchtstoffröhren früher ja mit Quecksilberdampf funktioniert haben. Ja, das giftige Zeug, das heute schon Panik auslöst bei ganz, ganz vielen Helikoptereltern, wenn eine Energiesparlampe runterfällt. Früher hat man das einfach an die Decke geschraubt und gedacht, ach, wird schon gut gehen. Dann sind teilweise welche runtergefallen und auf den Teppich, wo die Kinder gespielt haben, am besten auch auf diesen Teppich mit dieser Straße drauf oder mit den Dinosauriern. Ja, und trotzdem haben die weitergespielt. Gut, da wird er vielleicht zusammengerollt und weggeschmissen, der nächste geholt. Aber im ersten Moment ist es genauso wie mit den Thermometern. Da hat man ja auch erstmal mit Quecksilber rumgespielt, ja. Aber der zweite Funfact, ja, den vielleicht keiner mehr kennt, ist, wenn du eine alte Leuchtstoffröhre schüttelst, kannst du tatsächlich den Quecksilberdampf da drin hören. Und das ist dieses leere Klirren, als würde sich ein Geist im Glas verstecken. So wurde uns das immer so verkauft. Klingt vielleicht cool, aber klar, bis du weißt, dass dieses Zeug früher einfach auf den Boden gefallen ist, wenn eine Röhre zerbrach, direkt auf den Teppich, wo die Kinder gespielt haben. Ich hab's ja gesagt, ne? Zum Glück sind wir ja heute schlauer. Naja, zumindest wenn es nicht um irgendwelche TikTok-Trends geht. Ja, lieber Christian, ich hoffe, dass ich konnte dir ein wenig Erleuchtung beibringen oder zumindest deine Stimmung durch diese Folge ein bisschen aufhellen, ja, Licht ins Dunkeln bringen. Okay, genug der schlechten Wortspiele. Christian und alle anderen, falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen, Themen habt zu genau diesem, zu dieser Podcast-Folge oder andere Themen für mich habt, ja, die euch interessieren, technische Hintergründe aus der Welt der Elektrotechnik, ein besonderes Thema, was euch spannend vorkommt, dann lasst es mich gerne wissen über das Kontaktformular meiner Website, wie der Christian das auch gemacht hat. Ich habe hier meine Website gerade offen. Das ist direkt schon auf Seite 1, da habt ihr das hier und könnt im Prinzip schon aussuchen, unter welche Kategorie fällt deine Frage, Themenwunsch für eine Podcast-Folge, YouTube-Video zur Berechnung oder Erklärung einer Aufgabe oder vielleicht auch nur Feedback und Kritik an mich, meine politischen Beispiele, wenn ihr so wollt. Dann geht ihr einfach weiter und schickt das Ganze ab. Innerhalb der nächsten 7 Tage kriegt ihr safe von mir eine Antwort. Vielleicht gibt es noch ein paar Rückfragen meinerseits. Und dann ist vielleicht schon deine Folge, dein Thema Teil dieses Podcasts, dann widme ich dir diese Folge, mache ein paar Witze drüber. Oder wenn ihr sagt, hey, guck mal, ich möchte immer auf dem Laufenden bleiben, dann unbedingt hier auch, habe ich bei mir auf der Website, bleib auf dem Laufenden, dann kommt ihr hier bei mir in den Newsletter, da präsentiere ich euch einmal im Monat, Ende des Monats geht dann eine Mail raus, da seht ihr, okay, welche 4 Podcast-Folgen oder 5 Podcast-Folgen, je nach Wochenende, erfahrt denn euch dann im nächsten Monat, sodass ihr euch schon mal drauf freuen könnt oder sagt, ey, guck mal, da war mein Thema gar nicht dabei, weißt du was, ich muss da, glaube ich, nochmal hinschreiben, dass der mir zumindest dann in 2 Monaten die Podcast-Folge widmet, ich muss so ein bisschen vorarbeiten, ich habe ja auch Arbeit und Leben nebenbei, vielleicht ist dann auch schon, wie gesagt, dein Thema oder dein YouTube-Video-Wunsch dann mit dabei. Dann bleibt mir nämlich nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, also wenn selbst die Stadt jetzt ihre Leuchtstoffröhren auf LED umrüstet, dann gibt's absolut keine Ausreden mehr für den Rest von uns. Und wenn jemand noch behauptet, die alten Dinger wären besser, dann soll er gleich ein Röhrenfunkfernseher oder ein Modem mit Einwahlfunktion noch dazu kaufen, aber ohne mich. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
Are you looking for legit ways to make extra money? Our friends at The Side Hustle Show have put together this cool free 60-second quiz to help you do just that. All you got to do is go to hustle.show. You can do it right from your phone. Answer a few short multiple choice questions and it'll recommend a few episodes of the hit Side Hustle Show podcast to start with. You can add your personalized Side Hustle Show playlist to your device, learn what works, and start making more money today. Again, that's at hustle.show or follow the award-winning Side Hustle Show in your favorite podcast app.